Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Action Kult. Heute gar nicht so wirklich ein Action-Thema, denn heute hört ihr hier unsere Besprechung von Uwe Bolls zweitem Film Barschel. Dies ist eine Episode, die wir bereits für den Podcast Bullets and Fists aufgenommen haben, auch schon bald 2 Jahre her. Naja, Anfang 22 war es. Und jetzt hier auf dem Action-Kult-Podcast nochmal ein Revival bekommt. Ein paar Dinge wurden weggeschnitten, ein paar kleine Änderungen gab es, wie dieses Intro zum Beispiel. Und vorwiegend wünschen wir euch viel Spaß jetzt bei dieser tollen Besprechung zu einem nicht ganz einfachen Thema, ein sehr politischer Film, der eigentlich mit Action mal so absolut gar nichts zu tun hat, aber wir machen ja hier auch alle Bollfilme. Da kommt dann mal nicht nur ein Actionfilm zum Zug, sondern auch mal so ein knallharter Polit-Thriller. Und wenn ihr mich mal so richtig leiden hören wollt, dann ist das genau die richtige Episode, denn ich hatte hier absolut kein Brot. Ich wünsche euch viel Spaß mit Barschel.
Willkommen beim nächsten Uwe Boll! Politik ist heute an der Tagesordnung mehr als uns eigentlich lieb ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Politik ist mir zu kompliziert. Damit muss man sich, glaube ich, ab dem ersten Moment, wenn man irgendwie eine Hirnzelle anschaltet, sich dafür interessieren. Ansonsten, ich habe immer das Gefühl, umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr hat die Gemeinsamkeit mit gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und da habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. Und kann ich gleich sagen, wir nehmen das gerade in einer Situation auf, wo das politisch höchst heikel auf der Welt zugeht. Damit werden wir uns absolut nicht beschäftigen, weil, wir wollen gute Laune, drauf geschissen. Und wenn ich von gute Laune sage, dann muss ich natürlich hier meinen bebrillten Glatzenkopf, der mich gerade ein bisschen an Conehead erinnert, das ist natürlich höchst positiv gemeint, weil Dan Aykroyd einfach mal eine Sau ist. Dominik!
Hallo.
Na? Ich warne jetzt schon mal vor, wir beide trinken. Also ist das korrekt?
Das ist jetzt nicht maßlos übertrieben, Tom Burger-Style. Ich trinke ein Bier. Tom, du hast ein Bier, nicht ein Fass, ich trinke ein kleines. Das ist ein Hillbilly.
Aber du hast ja den Fehler gemacht, das in die Kamera zu halten, kurz bevor wir aufnehmen wollten. Und ich bin ja so, der Alkohol wird ja in meinem Kühlschrank schlecht. Weil ich trinke ja in meinem Leben nicht. Also nee, das ist gelogen, ich trinke in 99% meiner Tage im Jahr trinke ich nicht. Und dann kommen so Momente, wo ich mir sage, ja, warum eigentlich nicht?
Ich muss mit dem Dominik schön trinken.
Nee, auf keinen Fall. Ich will bloß die Partyzone, will ich noch einen Raum weitertragen, sag ich mal. Ich sag mal, Koks und Nutten sollen ein wenig leichter die Treppe hinaufgetragen werden. Also, von daher habe ich mir alles geholt, was ich in meinem Kühlschrank habe. Das ist nicht viel, aber das kann sein, dass innerhalb der Folge, ich sag mal, ein bisschen mehr Spaß in die Buchse kommt.
Ach, das habe ich mir wieder angetan. Ja. Wir nehmen auf, diese Podcast-Serie, wir haben immer noch keine Ahnung, wie wir das dereinst auf die Leute loslassen werden. Was wir wissen, wer es hören wird, wird sau Spaß haben. Was wir wissen, heute ist der 26. Februar 2022. Wir haben geben wir es mal zu, wir haben Amoklauf, den 3. Februar bereits aufgenommen. Das ist der zweite. Einfach fürs Verständnis, dass wir nehmen nicht zwingend chronologisch auf, wir nehmen auf, was wir haben. Wir müssen die Filme organisieren. Und wir machen uns da aber auch einen Spaß draus irgendwie.
Das wird nur in der Anfangsphase vorkommen, weil die Anfangsfilme von Uwe Boll waren ein bisschen schwieriger aufzutreiben. Wir mussten ein bisschen was hin und her schicken. Amoklauf, den zweiten Film, den haben wir schon aufgenommen. Also quasi haben wir einfach nur jetzt die Nummern vertauscht. Also eigentlich kam Barschel kam vor Amoklauf. Deswegen müssen wir den Film jetzt auch so sehen. Wir können seitens seiner Expertise, seiner Weiterentwicklung als Filmemacher, müssen wir daran denken, dass Barschel nach Amoklauf dran kam. Nee, andersrum. Nee,
andersrum, ja, genau.
Genau, jetzt bin ich selber schon verwirrt.
Genau,
genau. Was ich ein bisschen komisch finde, wenn ich mir die Qualitäten oder die handwerklichen Qualitäten von dem Film so angucke, hätte ich alle darauf gedacht, dass Amoklauf vor Barschel gekommen wäre. Aber darüber können wir uns ja gleich unterhalten.
Ja, werden wir. Es wird jetzt spannend. Es wird heute, ich gebe es jetzt schon mal offen zu, es wird jetzt für mich schwierig. Das wird normalerweise ein richtig schwieriges Thema werden, aber wenn du den Tom Burgas in der Leitung hast, dann wird es massiv lustiger.
Ja, denn ich kann quatschen.
Sagen wir, wie es ist. Ich habe Barschel organisieren können. Den Film habe ihn vor 3-4 Monaten geschaut. Habe ihn sogar noch ein zweites Mal geschaut, weil da blieb bei mir 0,0 hängen. Und ich habe ein paar Notizen gemacht und ich weiß nichts mehr von dem, was auf der Mattscheibe konkret passiert ist. Tom, ich brauche dich heute extrem.
Und du, ich bin immer für dich da, auch wenn du alles weißt, trotzdem.
Das, und ja.
Bei mir ist es, ich habe den angefangen. Du hattest mir den ja freundlicherweise dann zugeschickt, weil in dem Moment, wo ich den kaufen wollte, war der entweder wirklich halt einfach zu teuer, wo ich sage, nee, dafür jetzt mal, Leute, gebe ich nicht mehr als 15 Euro aus. Obwohl er kurzzeitig, also irgendwie schwankt der ist manchmal sehr billig, manchmal sehr teuer zu erstehen im Internet. Und dann hattest du mir den zugeschickt. Und ich hatte den dann zur Hälfte geguckt, weil tatsächlich, und das muss ich mal sagen, ich weiß ja nicht, vielleicht stehen wir denn noch im Kontakt zum Herrn Uwe Boll, wir wollten ja auch immer, Notizen machen, Fragen, die wir an den Herrn Boll stellen wollen. Und ich glaube, aber die Frage kam schon auch beim Amoklauf, und zwar, dass die Firma, die das vertrieben hat, diese Filme, die haben auch auf DVD jetzt auch den Barsch gebracht, und wieder kann ich den nur auf einem Asbach-alten Laptop gucken, der bei mir eigentlich schon verstaubt ist, wo ich einfach nur aus Jux und Tollerei mal probiert habe, ob der da geht. Und siehe da, auf dem ging er mit dem höchst süßen VCL-Player. wo ich mir gedacht habe, okay, stimmt da irgendwas nicht? Was ist da los? Das würde ich gerne mal wissen. Und hatte den dann zur Hälfte geguckt. Und tatsächlich blieb bei mir ein bisschen was hängen. Bevor wir jetzt aber ins Blaue reinreden, sollten wir erstmal sagen, worum es geht. Denn Uwe Boll wird mal wieder politisch, egal in welchem Genre er sich bewegt.
Genau, und zwar präsentiert er uns mit Barschel nicht etwa eine Abart von German Fright Movie Teil 2 oder so und auch kein Amoklauf, der erst noch kommt. Nein, er geht in ein Gebiet, welches ich würde es jetzt mal einordnen. Die Cinema hat das doch früher immer so beschrieben. Dieser Film, sie werden diesen Film mögen, wenn sie das lieben und das lieben.
Erinnerst du dich noch? Gehasst, ey. Die lagen nie richtig.
Fand ich super, weil es zumindest, du weißt einfach, der Redakteur hat sich, du gingst da mit dem Redakteur mit, was der zumindest für richtig empfiehlt. Und liebe Freunde, ich werde euch jetzt mal sagen, ihr werdet Barschel nicht mögen. Also, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ihr werdet Barschel einordnen können, als ein sehr merkwürdiger Abart einer Episode Aktenzeichen XY und JFK.
Da würde ich nicht revidieren.
Danke.
Geh ich erstmal mit, aber durch unser Gespräch jetzt, was da jetzt kommen sollte, müssen wir natürlich ein dickes Aber noch hinten dran hängen, was da zu diskutieren gilt. Genau, also einfach zur Story. Du hast ein Gespräch eines Filmproduzenten, der sich einen quasi Kunstregisseur, der ein bisschen schon abgehalftert ist und sich aber mit dem Thema Uwe Barschel auskennt, den holt er ran nach Hause und die unterhalten sich. Und das ist auch filmisch alles inszeniert und der Regisseur, der sich da sehr gut auskennt, der im Grunde erzählt er ihm alle Möglichkeiten oder Abläufe, die über den Mythos Uwe Barschel entstanden sind, einfach aufzählt und will ihm so erklären, dass ein einfacher Film über dieses Thema nicht möglich ist. Und diese ganzen Möglichkeiten, diese auch Verschwörungen, die es im Einzelnen gibt zu dem Thema, die werden als quasi Rückblenden mit einem Darsteller, der Uwe Barschel darstellt, der übrigens auch der Darsteller ist, der dann in Amoklauf den Hauptdarsteller spielt, der auch kurz bei German, der Mark Rasmussen heißt.
Michael Rasmussen.
Der spielt halt den Uwe Barschel und in Rückblenden siehst du dann immer quasi wie aus Handkamera-Shots, die einen komischen Blauton haben, als wenn das nachts spielen sollte, aber sehr viel dilettantischer wirken, dazu kommen wir später mehr, werden halt die dargestellt. Und das hat was von einer Mockumentary, muss ich sagen.
Ja, total.
Das hat was von einer Mockumentary, nur dass das Gezeigte halt zur Hälfte auf wahren Begebenheiten beruht oder Möglichkeiten beruht, die es halt wirklich gegeben haben könnte. Und ja, so viel erstmal zur Story. Und Uwe Barschel müssen wir kurz abklären, weil gerade Leute, die sich null dafür interessieren oder vielleicht ein bisschen jünger sind oder selbst meine Altersgruppe. Ich hatte nur durch einen anderen Film Glück, dass ich mit dem Fall Uwe Barschel schon vertraut war. Und das war tatsächlich Erkan und Stefan.
Stimmt.
Weil tatsächlich Michael Bulli-Herbig, damals Regisseur von Erkan und Stefan, jemand ist, der sich auch sehr für Politik interessiert. Deswegen hat der ja auch später so Filme gemacht wie Ballon oder so, den ich ja sehr geil fand. Und da ging es ja, auch wenn es natürlich eine Quatschkomödie ist, ging es um ein geheimes Band, welches den mutmaßlichen Mord an Uwe Barschel aufgenommen hat. Und alle jagen sie dem Band hinterher. Und da wird in dem Film natürlich auch so ein bisschen erklärt, wer war Uwe Barschel und so weiter, was ich sehr mutig jetzt rückschlüssig finde, weil du hast eine Generation, die Erkan und Stefan irgendwie Ende der 90er abfeiert und das natürlich Dumpfbackenhumor ist, irgendwie so wie New Kids, nur auf Deutsch. Und dann bringst du da so ein politisches Thema wie Uwe Barschel drin. Da hast du schon gemerkt, okay. Und da wusste ich schon ein bisschen, worauf es hinausläuft. Wollen wir kurz erzählen, worum es denn da geht, um die Affäre Uwe Barschel, um den, um die Verschwörung, um den Fall Uwe Barschel.
Also was ich sagen kann, das Ganze, der Uwe Barschel, nochmals, ich bin Schweizer, ich kenne mich mit deutscher Politik 0,0 aus. Ich weiß noch knapp, wer Helmut Kohl ist. Der Uwe Barschel war ein CDU-Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein. Keine Ahnung, liebe Schweizer, wo das ist. Deutsche werden es wohl eher wissen als ich. Und der wurde 1987 tot in einem Genfer Hotel, Schweiz, Achtung, im Hotel Borivash wurde er aufgefunden. Und daraus, ich, ganz ehrlich, ich habe von dem Fall Barschel vor diesem Film nie was gehört. 0,0.
Okay. Ich hab's am Rande ein bisschen mitbekommen. Ich interessiere mich null für Politik, das muss ich dazu sagen, dass die Möglichkeiten, dass ich hier Halbwahrheiten oder Schwachsinn erzähle, sind relativ groß, deswegen probiere ich bei meiner ehrlichen Halbwahrheitsmeinung irgendwie so zu bleiben und hoffe, erzähle keine Scheiße. Was ich mitgekriegt habe, ist, dass auf jeden Fall im Elternhaus oder irgendwann mal hier und da mal eine Doku darüber lief oder sich meine Eltern irgendwann mal darüber, also den Namen Uwe Barschel kannte ich und auch dieses Gesicht und dass es den Fall gibt, wusste ich auch irgendwie. Aber tatsächlich erst instruiert durch besagter Komödie habe ich mich da denn damals ein bisschen belesen. Im Audiokommentar weiß ich noch, dass Bulli damals ein bisschen auch davon erzählt hat, wo du schon gemerkt hast, dass ihm dit, dass er da Ahnung von hat, auf jeden Fall. Und würde mich nicht wundern, dass er eine Komödie inszeniert hat, aber eigentlich gerne schon hätte ein Drama über dieses ganze Thema, aber hat ihm wahrscheinlich jeder gesagt, dass das kein Geld macht, oder das wusste er wahrscheinlich selber. Erkan und Stefan, großer Publikumserfolg damals. Und der Uwe Barschel war halt eine sehr umstrittene Persönlichkeit, dieser ganze Fall, der ist prädestiniert dafür, zu mutmaßen, in alle Richtungen, weil der Typ auch schon zu Kinderzeiten hatte der eine Schraube locker. Der hat Altnazis, hat der für Vorträge an seine Schule geholt, damit die anderthalb Stunden über die Vorzüge des Nationalsozialismus und so Vorträge halten. Und keiner hat sich was getraut zu sagen. weil auch in seiner Verwandtschaft da irgendwelche Verbindungen herrschen, wo du dir auch denkst, ah, okay, da kommt die Verbindung her. Er hat, du merkst halt durch seine ganze Geschichte hindurch, dass das eine Persönlichkeit ist, wo du nicht willst, dass der überhaupt irgendwo was zu sagen hat. Und bevor er, circa einen Monat, bevor er tot aufgefunden wurde von einem Fotografen und Interviewer vom Stern oder vom Spiegel, gab es ja eine dicke Affäre um ihn, dass er Kontrahenten unter anderem abgehört hat, Falschinformationen geliefert hat, Sachen, die er wusste, eigentlich anders dargestellt hat. Also der Typ war abgesägt. So, der hatte keine Zukunft mehr. Aber es hieß, dass er Kontakt zu einem Mittelsmann hat, der ihm wohl Fotos oder Beweise liefern konnten, die er weitergeben konnte, die ihn im großen Maße entlasten würden von diesen ganzen Anschuldigungen, die da denn kursierten. Und ja, dann wurde er aber tot aufgefunden. Und dit, obwohl er eigentlich am selben Tag wohl noch seine Frau angerufen hat und sehr glücklich geklungen hat und ihr erzählt hat, hier, ey, dit und dit ist möglich und hier, dass selbst Leute, die Jahre später, also in den 2000er Jahren, das aufdecken sollten, Privatermittler und so, unter ganz kuriosen Umständen auch verstorben sind, die vorher noch gesagt haben, die sind kurz davor, das Ganze aufzudecken, da denkt man natürlich erstmal, okay, da muss was hinterstecken, der wurde ermordet, auf jeden Fall. Auch dass Ärzte oder jetzt auch ein späterer, der das normal halt mit neuen Testverfahren und so alles angehen konnte, hat gesagt, dass er mit diesem Drogencocktail, den er sich da eingepfiffen hat, man hat ja ganz viel in seinem Körper gefunden, was er aber auch so wirklich genommen hat, auch Sachen wie Tavor und sowas, wer das kennt, ganz starkes Mittel gegen unter anderem Depression. Er meinte, mit diesem Cocktail hätte er das nicht mal geschafft, in die Wanne zu steigen. Geschweige denn da irgendwie da noch ein Glas Rotwein oder so hinterzukippen, wo man eine Flasche gefunden hat oder sonst irgendwas. Der hätte sich ja nicht mehr bewegen können. Klingt erstmal alles, hm? Und wenn man sich dann aber die anderen Seiten anhört und denkt, ja, das hätte aber auch so und so sein können und vielleicht ist es einfach nur ein unglücklicher Zufall und die Leute, die halt zum Beispiel reinkamen als Erste, die haben nicht gerade darauf geachtet, dass die da alles clean halten und die Abdrücke können dann einfach von den Leuten sein, die da gleich reingerannt sind. Die Kamera der Polizei, die war kaputt. Die, alle Bilder konntest du nicht verwenden, sodass die sich auf die Bilder vom Stern, dass die nutzen konnten. Und nach kriegst du denn mit, alles ist möglich. Vielleicht wurde er umgebracht, vielleicht auch nicht. Er wurde auf jeden Fall nicht runtergedrückt irgendwie. Das einzige Hämatom, was er am Körper hat, war an der rechten Schläfe, wo er wahrscheinlich gegengeknallt ist, als er bewusstlos wurde und gegen den Wasserhahn geballert ist. Also, das gibt ganz viele Möglichkeiten. Kann 100% ein Selbstmord sein, kann 100% ein gut geplanter Mord gewesen sein. Und wir werden es nie wissen.
Was wir lernen daraus, ist, man sollte nicht baden gehen. Das ist gefährlich.
Ich bin auch fast ertrunken schon in der Badewanne, als ich betrunken war. Man sollte nicht es gibt sogar ein Bild davon, unter anderem bei und wo dieses Bild, weil eine Freundin hat mich gefunden und weil sie so cool ist, hat sie erstmal ein Bild davon gemacht, anstatt mir zu helfen. Cool. Danke dafür. Ist aber ein geiles Bild geworden.
Findet man das auf deinem OnlyFans oder wo?
Es gibt dieses Bild, das kann ich dir nach dem Dings hier zeigen ganz schnell.
Ich würde es gerne auf die sozialen Medien stellen. Vielen Dank. Das Ganze erinnert mich jetzt, wie du es der ganze Fall aus deiner Warte geschildert hast, Menschen lieben Verschwörungstheorien immer noch.
Ja, klar.
Das ist für uns alle das Geist. Ich erinnere mich damals, ich war 15 Jahre alt und habe die Geschichte rund um Karl Koch kennenlernen dürfen.
Oh ja, oh ja.
Du kennst, also das war der Film 23 damals.
Ich liebe diesen Film.
Ich liebe den Film auch, Tom. Ich habe den damals, mein bester Freund und ich, am 23.02.1998 um 23.23 Uhr lief die Premiere. Und wir waren da in Basel im Kino Rex war es, und es war großartig. Ich liebe den Film. Da hat mich angeregt dazu, mich mit Illuminaten zu befassen, mit US-Dollar-Noten. Ich weiß noch, mein bester Freund, wir waren damals 15 Jahre alt, er saß dann so in der Tram und hat da ist er da. Tom hält schon das Cover in die Kamera, wie immer. Der Tom hat jeden Film, den wir erwähnen, hat er irgendwie irgendwo rumstehen. Und dass diese Faszination mit Verschwörungen, mit Illuminaten, mit Geheimbünden, mit Menschen, die in dunklen Gassen zusammen agieren, in Kellergeschossen, das hat eine unglaubliche Faszination. Der Mensch will Dinge aufdecken, man will investigieren, man will sich zusammenschließen mit anderen Menschen, zu Gemeinschaften. Da kommt wieder ich komme es immer mit dem christlichen Vergleich, man will in einer Gemeinschaft sein, gemeinsam für das Gute kämpfen, auch wenn man weiß, es ist vielleicht absolut Quatsch, was gerade passiert.
Ich sehe das immer tatsächlich noch ein bisschen anders, wobei ich dir aber nicht dir das absprechen will, dass du nicht recht hast oder so. Ich sehe das immer, das sitzt so tiefenpsychologisch in unserer Vergangenheit, dass einfach der Mensch sich schon zu Höhlenzeiten hat, der sich Geschichten erzählt und der wollte die Welt immer interessanter machen, als sie im Endeffekt ist und ist enttäuscht, wenn doch alles einem Regelwerk entspricht. Ich meine, dafür haben irgendwelche...
Siehe die Flat-Earth-Bewegung.
Sieh dir Christen an, die erfindende Gottfigur.
Ja, ja.
Ey, naja, ganz ehrlich, wie oft wurde einfach mal die Bibel schon geändert, weil die jetzt dachten, naja, passen wir uns mal ein bisschen der Gesellschaft an. Da siehst du ja schon, dass das Konstrukt völlig für den Arsch ist. Ich hab Zeit in der christlichen Gemeinde verbracht. Das Verhalten von denen gegenüber und mit denen und so, super toll, ich habe mich da super gerne aufgehalten, aber wenn mir da einer erzählen will, die machen das alle hier, weil sie da glauben an so ein People, der da irgendein Bart hat und auf einer Wüste rumschwirrt, er legt mir doch am Arsch. Auf jeden Fall, daher schon, dass die Leute irgendwas erfinden, weil denen die normale Welt halt zu langweilig ist und rationale Denken ja auch sehr einengend sein kann. Wenn jemand komplett nur praktisch denkt und rational, bleibt ja wenig Platz für Geschichten, für Fantasie und das macht viele, viele Leute einfach kaputt. Und deswegen müssen die sich mit Sachen beschäftigen, die hinter den Vorhängen passiert. Oh, da könnte ja dit sein, auf einmal wird's interessant und bla. Und wenn du dem dann aber erzählst, ist ja wie Zauberei. Erzähl einem Typen einen Zaubertrick und auf einmal ist es nicht mehr interessant.
Richtig.
Ja. Deswegen.
Sieht man gerade bei der ganzen Corona-Angelegenheit, ja, ist immer noch Februar 22 und die ganzen Corona-Experten werden jetzt zu Außenministern, weil sie genau wissen, wie Deutschland vorgehen müsste und die NATO und die Schweiz, denn die wissen alles besser. Und das
sind nur alle Chemiker, sind das auch.
Das Geiste ist, was ich gerade heute noch gelesen habe von einer ehemaligen Kollegin auf ihrer Instagram-Story, dass ja der Putin recht hat mit allem, was er macht. Und die Amerikaner und die Deutschen sind ja schuld an allem.
Ich hatte
wir gehen zurück zum Beispiel. Ja, sorry, tut mir leid.
Nee, aber ich hatte gestern ein ähnliches Gespräch und habe fast Kotzen gekriegt. Von daher, ja,
Schwierig. Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder Mensch hat eins.
Ja, und deswegen hat die Menschheit das auch verkackt, einfach. Der Meinung bin ich ja auch.
Ja, wir sind ein Bacillus, der die Erde kaputt macht, aber wir, der Tom und ich, wir sind die Bazillen, die euch alle unterhalten, weil es eben keinen Scheiß baut.
Ey, vielleicht haben wir irgendwann Glück und in 2 Millionen Jahren, wenn die Erde wieder bewohnbar ist, nachdem wir die kaputt gemacht haben und da kommen irgendwelche Alien-Kreaturen oder die neue Evolution von biologischem Zeug, was da entsteht und die finden irgendwann eine Festplatte und sagen und dann finden die raus, übersetzt heißt es, ey, yo, was haben die denn hier? Ich glaube, wir entdecken ja Knochen, die entdecken dann Festplatten und die können das wieder herstellen und dann Uwe Boll und wäre doch geil. Ey, wäre doch geil, denn
dann denken die, Uwe Boll ist ein Gott.
Ey, auf jeden Fall.
Die bauen Boll-Statuen.
Im ganzen Universum. Die finden dann auch nur unsere Dateien und durch Zufall auch nur die Dateien von unseren Hörern und die zuletzt abgespielten Sachen und so. Und dann finden die, Uwe Boll wird hier so oft erwähnt, der muss ja wichtig gewesen sein. Und dann auf einmal, siehst du, nochmal 2000 Jahre später gibt es die Uwe Boll-Anhänger und so weiter.
Genau, neben der Uwe Boll-Statue wird eine Uwe Barschel-Statue sein, die wir denken, diese Barschel-Episode wird am besten laufen, die ist so gut gelaufen, Millionen von Streams, deswegen.
Die Verschwörung des Uwe Barschels, aufgedeckt durch Herrn Dr. Uwe Boll. Die zwei Gottheiten nehmen. Oh, ey. Aber ohne Scheiß, so funktioniert ja Evolution. Scheiße, die Leute glauben, wird hochstilisiert zu irgendwelchen geilen Scheiß und am Ende denken sie dir, sind wir denn alle verrückt? Das ist ja auch, deswegen, ich liebe ja, das ist der Humor, den sich die Menschheit selber auferlegt. Da bin ich sehr großer Fan von, weil wir sind alle so scheiße dämlich und krieg's nicht mit. Wunderbar. Von daher, nochmal zurück damit wir wieder zu Barsch und dem Film kommen. war auf jeden Fall damals ein großes Ding. Hat ein riesen Tohuwabohu veranstaltet, weil das natürlich das erste Mal war, dass auch innerhalb von Deutschland in der Nachkriegszeit politisch auf einmal so ein Pulverfass entstanden ist und die ganzen Zeitungen hatten endlich mal was neben der Ostalgie oder der Welle, die der Mainstream der USA aus den, war ja noch früher, waren ja nicht mal die 80er. Darfst du mir mal kurz eine Zahl nennen?
87.
War doch 87. Ja. Naja, war doch mittendrin. Deswegen haben sie das Ding auch Watergate genannt.
Ne, Watergate war was anderes.
Ja, aber so haben die das ja genannt in der Zeitung. Watergate.
Ah, stimmt. Ja, klar. Klar, stimmt. Ja.
Da siehst du schon, wir waren auch mitten in der Assimilierung der englischen oder eher amerikanischen Zeitgeistes und haben uns das wunderbar einverleibt. Wir können nicht mal eigene Titel erfinden, ohne da irgendwie so was, eine Assimilation reinzubringen. Super. Und das war groß. Und mich wunderte sehr, dass da in der Nachzeit, weil ja immer wieder, wenn du dir mal viele Artikel im Internet anguckst und bitte nicht nur den Wikipedia-Artikel, der aber an sich gar nicht mal so schlecht ist, der sehr weitreichend ist, der schon sehr viel erzählt, für eine gute Übersicht sorgt, dann kriegst du halt aber auch mit, dass sich da filmisch ja nicht groß mit auseinandergesetzt wird. Also ist es vielleicht doch ein heißes Pflaster, sich damit auseinanderzusetzen. 2016 gab es einen Film, der vorher einen Kurzfilm hatte und danach wohl entstanden ist, aber keinen interessiert hat groß. Mir war der nicht bekannt, den will ich noch sehen.
Es gibt diverse Dokus über ihn. Aber sonst, nee. Es gab diesen einen Film, 2016 war es, hast du gesagt, oder?
Genau.
Und sonst, nein. Ich frage mich, warum ist, noch, und ich sage es nochmal, für mich war der Name völlig unbekannt. Und ich kenne sonst mich, ich bin sehr geschichtsinteressiert. Mhm. Ich habe wirklich ein großes Interesse an der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Halt die ganze Kriegszeit, die Nachkriegszeit, wie wir uns entfremd haben, wie wir uns wiedergefunden haben, bla 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 bla. Der Barschel, der war mir kein Begriff, bis wir mit dem Boll angefangen haben jetzt.
Man muss auch sagen, man darf das auch nicht zu hoch hängen, weil ich muss auch sagen, das ist für deutsche Verhältnisse was Großes. Aber fuck off, das war ein Ministerpräsident, der Bundeskanzler werden wollte. Heißt, der war eher interessant durch die Scheiße, die er sich schon vorher erlaubt hat. Und man sieht eher eine Spirale, die sich zuzieht. Und sein Abgang war dadurch, hätte der Typ irgendwann gesagt, oh scheiße, nee, den sägen wir jetzt schlussendlich ab, was passiert wäre und wir können ihm irgendwelche rechtspopulistischen Scheiß nachweisen, dann wäre der in den Geschichtsbüchern verschwunden als der Ene hier, gut, dass wir den abgesägt haben, fertig, aus. Da wäre nie irgendwas danach entstanden. Aber dadurch, dass man sagt, okay, da gibt's vielleicht auch noch einen Mord oder selbst der Selbstmord war dann auf einmal wie so ein Pulverfass, wo man gesagt hat, ey, da ist ja doch eine Story vielleicht hinter. Aber mehr war da nicht. Also, man sollte das nicht zu groß hängen. Er war jetzt kein, also auch allein der Watergate-Skandal, dass der damit sich brüstet mit dieser Wortspielerei, ist einfach Quatsch. Watergate war einfach, konnte man das erste Mal einen Präsidenten ans Bein pissen. Das war schon ein bisschen was Größeres als
auf jeden Fall. Klar.
Liebig die Stelle bei Forrest Gump, ne? Können Sie ja mal gucken, ich glaube, die Leute finden den Lichtschalter nicht, ja. Wo die mit den Taschenlampen rumrennen, Alter. Ey, großartig die Szene.
Tom.
Ja.
Ich bin Regisseur. Ich habe gerade German Fried Movie gedreht.
Ja.
How the hell komme ich von einem German Fried Movie zu Barschel? Wie mache ich diesen Sprung? Was geht in mir vor?
Indem du siehst, dass du mit deiner Kopie des Kentucky Fried Movie Prinzips, was sich eigentlich von selbst verkaufen sollte, weil lustig kriegt man die Leute immer mit, du merkst, dass du überhaupt keine Fähigkeit hast, Humor umzusetzen und du an deinem fertigen Film schon merkst, dass du für eine Komödie da ein wahnsinnig großes Politikum da reinbringst. Und denkst dir, naja, okay, wenn mir das so wichtig ist und ich mich damit sowieso auseinandersetze und auch nicht mal einen Erfolg mit so einer Komödie habe, dann mache ich einfach vielleicht die andere Seite, die mich wirklich interessiert und mache halt einen Politikfilm und gucke, wie ich den, ich glaube, er hat nicht mal Geldgeber gefunden, läuft alles wieder unter ferner Liefen, was er auch nicht gebraucht hat, weil im Grunde hat er zwei Zimmer und fünf Schauspieler. und hat dann das Ding gedreht. Und du siehst, und da kann mir jeder erzählen, was du willst, du siehst dem Film an, dass er dafür sehr viel mehr Interesse hegt als für Humor oder Filme Marke German Fried Movie.
Ja, absolut, absolut. Und aber was dazu kommt, und ich spreche jetzt einfach mal für den normalen Filmfreund da draußen, der jetzt nicht diesen Podcast hören würde, sondern der geht, der ist im Mediamarkt unterwegs, der denkt, hey, der Uwe Boll, geil, da habe ich doch gerade Postel gesehen, der war doch richtig geil. Oder hey, da ist noch ein Barschel, ich nehme erst den mal mit. Da habe ich heute gute Zeit heute Abend, der Postel war nämlich richtig geil.
Guck ich zuerst Avengers Endgame und dann guck ich Barschel.
Genau, das wird mich sicher gut unterhalten. Und dann packt er den Barschel in den Player und denkt sich, zum einen, der spielt ja gar nicht. Zum anderen denkt er sich, okay, mein alter Player von 1998, der spielt das noch, geht irgendwie. Und dann schaut er diese Mockumentary, ganz ehrlich, ich verstehe die IMDb-Bewertung schon. Also größtenteils verstehe ich und finde es auch sauhart, aber, also nochmals, IMDb hat ja eine 1,5 von 10. Ich glaube, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, vom IMDb-Rating her. Ich habe, glaube ich, nie was
Schlechtes. Oh, nee, da war ich irgendwann hatte ich eine 1,1 oder sowas. Ich muss nochmal gucken, was The Crow 4 gekriegt hat, da muss ich nochmal gucken. Aber aber da ist ja viel, das weiß man mittlerweile, dadurch, dass ich mich ja damit denn, oder wir uns damit beschäftigen, wird mir das jetzt erstmal so richtig bewusst,
dahinter, das
wie groß dieses Ball-Bashing ist.
Ja,
ne?
Ja.
Guck dir mal bitte bei Letterboxd jetzt Stand, wenn ihr das hört, ist das natürlich schon viel zu spät, die Bewertungen oder den Eintrag zu Hanau an. Da sagen alle Bewertungen, sagen sogar, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich will den hier schlecht bewerten. Die geben sogar schon alle zu. Also, ich habe eine einzige Bewertung hier von einer, der den schon sehen durfte, den auch schlecht bewertet hat, aber das sehr gut dargestellt hat, warum er den schlecht findet. Das fand ich eine sehr, sehr gute Review. Der hat ihm eine 3 von 10 gegeben. Und das siehst du hier auch. Denn wenn man den Film mal betrachtet, ist für mich das einzig wirklich Schlechte diese ganzen Rückblenden mit Uwe Barschel. Weil die sind scheiße gefilmt, die wirken wie, die haben alles andere fertig gehabt und kriegen mit, scheiße, ey, wir sind gerade mal bei 50, 60 Minuten, damit kommen wir nirgendwo, das sieht scheiße aus, das muss ein richtiger Film werden, der Minimum. 20
Minuten müssen noch irgendwie herbekommen, irgendwoher.
Genau, weil jeder, der sonst hinten liest, ich guck mir doch keinen Film mit 60 Minuten an, das ist genau so eine Zwischenlänge, da hab ich auch keinen Bock drauf, es sei denn, du guckst irgendeine Horror-Anthologie-Serie oder irgendwie sowas, deswegen kann ich das schon verstehen, aber das Hauptproblem ist, dass die Szenen auch noch so wirken, als hätten sie die alle innerhalb eines Tages schnell wegdrehen müssen.
Und das war wohl auch so. Und was auch schockierend ist, nicht für dich und mich jetzt, Tom, weil wir haben schon Amoklauf und German Fried Movie gesehen, die Bildqualität ist zum Kotzen. Ganz große Scheiße.
Ah, okay, auf meinem Laptop nicht.
Das war okay. Doch, das Bild war okay. Wie bei Amoklauf und bei German Fried Movie war das einfach für mich, Ton war nicht gut.
Meinst du jetzt komplett der ganze Film oder nur die Rückblenden?
Weil die Rückblenden waren generell auch scheiße. Ich fand das Bildmaterial generell einfach schwach.
War okay bei mir.
Okay.
Aber ich habe auf dem Laptop geguckt, ich glaube, der
vielleicht, weil es dann wirklich auf kleinem Bildschirm vielleicht kommt es besser rüber, aber auf dem großen Screen, also das kannst du kaum noch geben, sorry. Also
okay, ich hab wirklich einen relativ kleinen Laptop und er hatte ja auch 4:3 gecroppt denn und so, war völlig okay zu gucken und auch zu hören. So war ein bisschen blechern gewesen. Matteo war Mono, ne?
Ja. Nee, aber das war für mich, also der Film hat auch schon von der Aufmachung her einfach nichts Attraktives, was das normale Film, der normale Filmfan, der einfach nur einen Film schauen will, der schaltet nach 5 Minuten ab. Bin ich ganz ehrlich, der wird abschalten.
Ich glaube, jemand, der, das habe ich auch, ich habe eine kleine Review schon bei Letterboxd geschrieben gehabt, wenn du vorher weißt, dass du da im Grunde nur eine Informationsflut wie bei einer Dokumentation siehst und keinen Film, der dich mitreißen soll und dich das Thema interessiert und du noch nichts vorher davon großartig gewusst hast, dann kann dich der Film fesseln, weil ich muss sagen, ich fand es interessant, was da alles gesagt wurde. Da wird ja im Grunde, wird der Wikipedia raufgespult auf 70 Minuten Film. Ja,
genau.
So, es ist einfach so. Aber es find ich okay, weil ich weiß jetzt mehr über den Fall. Und du merkst, der da die ganze Zeit erzählt, wie das war und überhaupt, der rasselt da ja auch Informationen runter. Du musst dich für das Thema interessieren, sonst schaltest du bei all den Namen und Parteinamen und weiß ich nicht, was schaltest du ab.
Das ist doch genau das, ist genau das Problem. Dieser ganze Film ist ein Expositionsdump. Da wirst du überschüttet mit Informationen und es ist aber dann auch nicht attraktiv aufgemacht. Es ist wirklich schulmeisterliches Filmkino.
Fand ich nicht ganz so. Ich fand es ein bisschen witzig, dass er sitzt ja da bei diesem Filmproduzenten rein und er hat ja da irgendwie noch seine rechte Hand oder ich weiß ja nicht, ob das sein Anwalt für Finanzrecht ist, den er da noch so sitzen hat da und der da mitentscheidet. Und du hast ja natürlich diesen abgehalfterten Regisseur, der sagt, du kannst da rausgehen, Film machen. Und dann hast du diesen Produzenten gegenüber zu sitzen, der immer sagt, ey, die Leute wollen hier Fühle, Mensch, die wollen nicht den ganzen Quatsch, jetzt komm doch mal zum Punkt. Und der andere halt dann immer sagt, ey, du kannst das ist das Leben, das kannst du nicht in einem Satz fassen oder in eine Szene, die irgendwie mal kurz groß ist. Und dann kommt der andere, du merkst richtig, dass dieser Filmproduzent ja nicht so an diesem Fall interessiert, der will einfach was Großes machen, der will einfach irgendeine Marke haben, die ein bisschen mehr Geld einbringt, als hätte er irgendwie so ein No-Name-Ding. Und da fand ich so ein paar Sprüche schon ziemlich geil und wenn du natürlich den Zynismus von einem Uwe Boll kennst, dann weißt du ja auch noch, warum er die da reinbringt. Also ich muss sagen, dass er auch ein Uwe Boll sich nicht zurückhalten konnte, so ein bisschen, also er hält alles offen, er sagt schon, dass es, warte, Leute, ich muss kurz muten, weil ich muss richtig rülpsen. Buh. Er hält alle Möglichkeiten offen, er sagt, dit war, dit könnte sein, dit könnte die Wesen, blablabla, er spultet alle drunter. Aber durch Kleinigkeiten sagt er dir schon ganz genau, wie er das denkt. Ich wette, wenn wir ihn danach fragen, was denken Sie denn, Herr Uwe Boll, wie das war, sagt er, naja, die haben den umgebracht, ganz klar. So, ich denke, er kann das in einem Satz runterspulen, so was er glaubt. Aber er ist auch ein Zyniker vor dem Herrn. Und das finde ich interessant. Weil du, wenn du Lust hast auf das Kompendium Uwe Boll, merkst du jetzt schon von Anfang an, was ihn interessiert. Er hat eine persönliche Handschrift. Das Einzige, was er nicht hat, ist handwerkliches Können. Und das ist ihm aber scheißegal. Weil er kann sich vermarkten.
Was man als Regisseur ist ja nicht nur bolglich, sondern auch der Frank lustig.
Ja.
Haben die das geteilt?
Wäre jetzt natürlich witzig. Vielleicht hat der eine die Rückblende gemacht und der andere. So, dann würde ich gerne mal wissen, wer was gedreht hat.
Ich mache das mal auf unser Fragensheet, okay?
Ja, sehr gerne.
Lustig oder Boll?
Weil man kann zum...
Hat was gedreht, ja.
Kann zum Beispiel sagen, wenn das der zweite Film ist, ne? Amoklauf war der erste, den er alleine gemacht hat, ne? Ohne den Herrn Lustig. Du siehst zum Beispiel diese ganzen Szenen, die in dem Haus bei dem Produzenten spielen. Ich muss sagen, hätte ich das gemacht... In diesem Stadium meines Filmschaffens wäre ich ein bisschen stolz drauf. Du hast eine komplett gute Lichtsetzung, du hast einen okayen Schnitt, die Kamera weiß halbwegs, wo sie sein soll. Das finde ich völlig okay. Deswegen finde ich auch Amoklauf, auf den wir ja dann in der nächsten Folge zu sprechen kommen, den wir jetzt aber schon aufgenommen haben, ist handwerklich ein krasser Rückschritt. Und deswegen wundert mich das. Der Amoklauf sieht dann später eher so aus wie die Rückblenden in diesem Film hier. Und deswegen würde ich das gerne mal wissen, wer da was gedreht hat.
Wir werden ihn irgendwann fragen können.
Wir werden ihn fragen. Aber deswegen, groß kann man zu dem Film gar nichts sagen. Da kommen am Ende denn noch ein paar Texttafeln, wo man denkt, hätten die jetzt sein müssen? Nein. Aber ein Uwe Boll will einfach seine Sicht der Dinge am Ende unterbringen. Egal, ob das jetzt... Ich musste sogar nachgucken, ob es diese Figuren, die er da aufzeigt, wirklich gegeben haben. Weil er erzählt ja in einem Textband, ja, der hat naja die Filme und ist verarmt gestorben. Und der Filmproduzent hat eher die Finger davon gelassen, hat eine Komödie über Deutsche in Spanien gedreht und wurde ein Publikumshit. Da ich gedacht, warte mal, ihr habt wirklich dieses Gespräch? Weil die ja diese Mockumentary-Gedanke kam. Dann habe ich erstmal nachgeforscht, nein, die gab es natürlich nicht. Das hat er einfach nur gemacht, damit er seine Sicht der Dinge, was falsch läuft, auch in der Filmindustrie, einfach nochmal kurz als Abschluss einen Stempel drauf drücken konnte, was er dazu denkt. Und finde ich völlig okay.
Und ganz ehrlich, allein das Bild, was ich von Uwe Boll habe, allein schon für mein eigenes Bild von Uwe Boll, das Wenige, was wir bis jetzt aufgenommen haben, da kommt jetzt bei jedem Film Puzzle um Puzzle hinzu. Und das finde ich gerade so geil, oder? Das ist ein ganz vielschichtiger Mensch.
Würde ich nicht mal sagen.
Denkst du nicht?
Ich glaub nicht, dass er vielschichtig ist. Ich glaube, dass er 2-3 Teilbereiche hat, für die er sich extrem interessiert. Und ich glaube, dass der eine sehr einfache, vom Wissensgehalt sehr intelligente Meinung zu den Sachen hat, die aber auch nicht mehr bearbeitbar ist.
Aber alleine schon, er hat Interesse an Geschichte offensichtlich. Das werden wir auch noch in seiner Filmografie mehrmals zu sehen bekommen. Also da ist ein geschichtliches Interesse auf jeden Fall da. Das ganz sicher Kriegs- und Nachkriegsdeutschland ist ein ganz großes Thema ihm gewesen. Politisch ist er interessiert. Er ist interessiert an Geschehnissen, die auf dem ganzen Globus passiert. Deswegen wird später mal auch noch ein anderer Film existieren, der Darfur heißen wird.
Ich glaube, so Ökologie und Ökonomie interessieren ihn.
Ja, da hat er massives Interesse dran. Dann ist er sehr interessiert an der ganzen Filmlandschaft. Er hat eine Meinung über...
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, er hat eine Meinung dazu, aber er interessiert sich nicht für die Filmlandschaft, würde ich nicht sagen. Also er interessiert sich für Filme und so, aber ich glaube, er gibt einen Fick auf die ganze Filmlandschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwie in der Empire blättert, um zu gucken, in der Filmlandschaft
passiert. Okay, da hast du mich völlig falsch verstanden, das habe ich auch nicht so gemeint. Der ist ein filminteressierter Mensch. So meine ich, der ist ein richtig Film, der hat einen ganz guten Interesse an Filmen, das hörst du auch bei seinen Interviews heraus, der hat schon einiges gesehen. Der könnte locker einen Filmpodcast haben,
glaube ich nicht.
Wir werden es erfahren, Tom.
Ich glaube, ich werde ihn so fragen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass er die großen Klassiker alle kennt, aber außerhalb dessen nicht viel.
Also du willst etwas sagen, er hat das Egal-Filme nicht gesehen. Mein Herz bricht gerade.
Ich würde sogar eine Wette eingehen damit, ob eine Wette, wo ich sagen würde, wo es darum geht, ob er jemals einen Egal-Film wenigstens gesehen hat. Ich sage nein.
Es kommt auf die Liste. Hat Uwe je Seagal gesehen? Auf diese Folge freue ich mich auch, wenn wir mit ihm sprechen können.
Ich hätte mir eher gewünscht, dass Seagal ihn mal schlecht reviewt und er ihn auch zu so einem Boxkampf einlädt. Und ich möchte sagen, damals, als das geschehen war, hätte er Seagal gut einen vor das Fressbrett gegeben.
Ja, das nehme ich auch an, ja.
Weil ich halte ihn ja, ich habe mir die Kämpfe auch angeguckt und ich finde tatsächlich, dass Uwe Boll, wie auch beim Film, kein guter Techniker ist, aber ein guter Brawler.
Ja, absolut.
Da kommt eine Dampframme auf dich zu. Der hat mich immer sehr an die deutsche Version, ich weiß nicht, ob du Butterbean kennst.
Nein.
Den Boxer.
Nein.
Der war mal der Glatzkopf, der mal bei Jackass auch dabei war.
Ach, natürlich.
Der Johnny Knox.
Ja, klar.
Der. Und an den Stil hat mich Uwe Boll sehr erinnert. Der hat einfach Masse, der hat die Brutalität und wenn die Boxhandschuhe an sind, hat der einfach einen Tunnelblick und dann kannst du da nichts aufhalten, da kannst du nur so rumtänzeln wie so ein Ali, Alter. Der rammt dir halt den Boden.
So. Geil.
Von daher, auf jeden Fall Kudos an seine Aggressivität beim Boxen. Also die Eier muss man erstmal haben, weil er nicht gerade die beste Deckung hat und kämpfe ja auch ab und zu und den Mut habe ich einfach nicht, meine Deckung immer so offen zu lassen und einfach raufzugehen. Das muss man haben. Was sehr tief auch blicken lässt, was charakterlich das angeht.
Ja, aber du hast ja auch Angst um dein schönes Gesicht. Das erklärt alles.
Ey, wirklich, ey. Mein Trainer hat mir ja gesagt, dass ich eindeutig, und ich weiß auch wann, hab's da nur nicht erkannt, meine Nase war wohl mal gebrochen. Sieht man auch, wenn du mal vor mir stehst, sieht man, dass der Knochen da ein bisschen krumm ist und die hat mal richtig Blut, like, schön von einem Mädel einen richtigen die Ferse richtig ins Gesicht gekriegt beim
Training. Sie wird schon wissen, warum sie es gemacht hat.
Sie war viel zu hübsch und sie darf es jederzeit wieder tun.
Hey, haben wir zu diesem Film noch irgendetwas zu sagen? Was ist denn dein Fazit hier? Gibt es ein Fazit?
Mein Fazit, wenn ich in Wertungen rein soll, der hat bei mir eine Wertung von also ganz knapp hat er bei mir noch 5 von 10 bekommen.
Wow,
weil ich, okay. Weil, ja, weil ich das sehr, ich mag jeden Film, der das schafft, mich in irgendeiner Weise zu Handlungen zu bewegen. Und ich habe mir diesen Film angeguckt und hatte Interesse an dem Fall, hab mir das jetzt, hab mir eine halbe Stunde nur genommen und hab mich da durchgelesen jetzt durch Artikel und mir ist jetzt bewusst, was das, also ich habe ein oberflächliches Wissen jetzt über dieses Thema. Ich mag den Humor, den er reinbringt seitens der Filmindustrie und kann daher sagen, wenn du ein Budget von einer Gurkenscheibe hast und du machst dann so einen Film und hast das Interesse und anstatt irgendwie den tausendsten, die tausendste Komödie zu machen, gucken, dass irgendwie, oder einen Billig-Horrorfilm, so wie das jeder Nachwuchsregisseur macht, jeden, den ich kenne, macht entweder so einen Billo-Horrorfilm oder eine Billo-Komödie. Aber dass er sagt, nein, ich mache ein Billo-Polit-Thema. Allein dafür kriegt er von mir ganz große Kudos und sage, nee, da ist einfach zu großer Respekt hinter und ich finde das schön.
Danke, dass du das gesagt hast. Das gibt auch mir, ich habe ihn, glaube ich, noch gar nicht bewertet, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und ich glaube, ich würde ihm eine sehr wohlwollend gut gemeinte, wegen allen Punkten, die du genannt hast, ich könnte locker mit ein paar Kollegen im Wald ein halbes Jahr lang einen billigen Horrorfilm drehen mit ganz viel billigem Blut und fertig. Aber was versuchen, was wirklich Geschichtliches mit null Geld auf die Beine zu stellen, das verdient Respekt. Ist das Produkt jetzt wahnsinnig ansehnlich geworden? Ganz ehrlich, vermutlich nicht. Außer du hast ein Interesse daran, du hast Informationen bekommen und du willst über das Thema mehr wissen. Und aus diesem Aspekt aus gebe ich dem Film eine sehr gut gemeinte, ja, zwischen 3 und 4 von 10.
Mhm. Mehr kann ich nicht. Wobei ich glaube, dass diese Thema mit der Bildqualität bei dir auf jeden Fall noch mit reinreißt, weil das Problem habe ich überhaupt ja nicht gehabt.
Also ich konnte das,
ich glaube, das hattest du bei Amoklauf, hattest du das auch schon erwähnt, ne?
Ja, halt, wenn ich das Ding auf dem großen Screen sehe, dann hast du halt, ja.
Kann ich total verstehen, weil Bildqualität ist mir auch extremst wichtig und wird auch immer schlimmer. Und ich wollte gerade noch was sagen. Ich fand zum Beispiel diesen Charakter, der den abgehalfterten Regisseur spielt, der ja wahnsinnig viel und auch komplizierten Text hat, den er da runterrasselt. Ich fand diesen Charakter cool. Also so cool, dass ich sage, ich hätte den schon gerne irgendwie als Running Gag in mehreren Filmen, denn ihr habt, weil der macht es gut. Und jetzt mal scheißegal, an was für einem Film er steckt. Ich fand, dass er das gut gemacht hat. Also wir sind jetzt schon auf einem Punkt, wo wir dann sagen, ey, mir gefällt ein Schauspieler und seine Leistungen im Uwe Boll-Film.
Und das ist doch schon ein Fortschritt verglichen mit German Fright Movie.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ist eine wahnsinnige Steigerung, finde ich. Und würde man jetzt nicht, ich sag mal, er war ja damals auch noch viel jünger, ne?
Ja, ja.
Und lass uns doch, ich weiß jetzt nicht, wie alt Uwe Boll war zu dem Zeitpunkt, als er den Film gemacht hat.
Er ist Jahrgang 65, jetzt rechne bitte nach. 65, war ein Barschel, 93.
33 Jahre?
20? 27, oder?
Sag ich doch. Mathe-Genie hier. Wird einfach nur peinlich, wenn wir jetzt weiterraten. Ich hab die Zahlen schon wieder vergessen. Aber, du hast da jemand, stell dir mal vor, du hast heute jemand, damals hatte man nicht die Chance, so schnell in so einem jungen oder noch jünger Filme zu machen, wie jetzt die Leute haben. Stell dir mal vor, der hätte vorher schon die Chance gehabt, nimmt sie irgend so ein Quark-Handy, mit dem man aufnehmen kann, holt sich für 100 Euro da noch so eine Halterung, damit die Kameras da, Alkohol, Leute, es fängt an. Er investiert 500 Euro, hat ein cooles, normales Setup, womit er so einen Film drehen kann. Und der Typ wäre heute 22. Und stell dir mal vor, so ein Nachwuchsregisseur dreht denn probiert so eine Komödie und haut denn in so jungen Jahren einen probiert politischen Film raus. Egal wie der wird, der hätte Respekt. So, von daher, man muss das immer in der Zeitlinie sehen. Und ich muss sagen, klar, wenn sich jetzt einer Uncharted anguckt und sagt, hey, Tom Holland und Zendaya und dann sagt der Papa irgendwie mal, hier, ich guck mir jetzt Barschel an, willst du mitgucken? Der guckt halt nach 5 Sekunden auf seinem Handy und geht raus. wenn du anfängst, ein Mensch zu werden, der seine Umwelt so ein bisschen mehr registriert als seinen scheiß TikTok-Channel, dann könnte das ein Film sein, allein um geschichtlich mal ein bisschen was aufzuarbeiten. Und wenn man sich nur ein paar Eckpunkte der deutschen Politik anguckt, die mich ja auch an sich nicht interessieren, aber die großen Eckpunkte, die, das sind sehr wenige. Wir sind nicht die USA, denn hol dir das mal ran. Und von daher würde mich nicht auch wundern, wenn da jetzt ein Fakt irgendwie neu rauskommen würde, der irgendwas wieder verschwörungsmäßig bestätigt oder nicht bestätigt oder widerlegt. Ey, da würde sich auch Netflix Geld in die Hand nehmen und sagen, ey, das produzieren wir jetzt für den deutschen Markt, weil mittlerweile sind da so viele Sachen neu rausgekommen, das ist mittlerweile eine 2-Stunden-Doku wert.
Das nehme ich auch an, ja. Das nehme ich auch an.
Von daher, ey, als Startpunkt vielleicht für ein Interessengebiet. Gar nicht übel.
Schaut es euch an, wenn ihr könnt, solange ihr noch könnt, solange die Disc erhältlich ist, zieht sie euch rein.
Ja, denn die wird wahrscheinlich immer mehr in die Richtung Out of Print gehen und irgendwann kriegst du die nicht mehr, solange keine Uwe Boll The Early Years Box rauskommt. in Amerika gibt's die mit der Doku hier Boxen von ihm, ja, die bei uns ja nicht so einfach kriegst.
Ja,
ich weiß ja nicht, ob die als gibt's die als Extras auf irgendeiner DVD oder Blu-ray, glaube nicht, ne?
Mal sehen, ob wir die je zu sehen bekommen, mein Freund.
Ja, na wenn nicht, muss ich mir mal die RC1 Box holen aus Amerika. Dann kann ich wieder schön auf meinem Laptop gucken.
Da brauchst du schon wieder einen RC1-Player. Dann wird es schon wieder kompliziert.
Ja, ich musste letztens so lange, hat mich einer aus Amerika bei Letterbox halt gefragt, ey, wo kriegst denn du hier German Fright Movie her? Wo kriegst denn du Dings her? Hier Barschel und weiß ich nicht. Weil dann halt gesagt, ey, in den USA gibt's eine Box. Und er meinte, ja, vielleicht gab's die mal, aber und dann hat er auch gefragt, wie, ihr guckt noch so auf Discs und so? Bei euch kommt das alles noch raus? Und da hat er gesagt, ja, naja, klar, bei uns gibt es hier 3000 Versionen von irgendwelchen Filmen. Dieses Verständnis, einen Datenträger zu haben, ey, das verfällt da komplett.
Und das finde ich so schlimm. So krass. Ich weiß noch, ich war ja ein paar Mal in den USA und ich liebte es halt, in gewisse Videotheken zu gehen, die es immer noch vor 5 Jahren immer noch gab. Und du findest praktisch keine Filme mehr da jetzt. Es ist fertig. Aber es ist bei uns schon schwierig. Schon bei uns wird der Mediamarkt meines Vertrauens, die Filmabteilung ist geschrumpft, massiv. Aber wir haben noch die Mediabooks, mein Freund.
Du, ich in Berlin, ich werde hier zu ihr schissen, zum Glück. Ich habe das Problem nicht, ja. Ich hatte gestern schon wieder, ich werde nicht verraten wo, aber wir haben ja immer noch diverse Videotheken. Und da gibt es eine, die hat seit über einem Jahr Ausverkauf. Und die hat gestern ein neues Stadium des Ausverkaufs angefangen. Und zwar, dass die ihr Lager räumen. Und die haben ja ganz viele Discs, wo sie ja nicht die Hüllen für haben. Die ganzen Copies. Und die haben die ganzen einfach in CD-Sleeves rausgestellt. Hunderte und hunderte, hunderte DVDs und Blu-Rays von allen möglichen Filmen.
Ich hätte 100 Franken investiert.
Keine Frage. Ich habe blutige, da wo der Fingernagel anfängt, diese Stelle der Haut, an 2 Stellen geblutet, weil ich wirklich stundenlang durchgeguckt habe und ich habe bei 30 Filmen, habe ich ganz schnell aufgehört, habe gesagt, nein, ey, ich komme nächste Woche wieder und habe von indizierten bis wirklich schwer kriegbaren Filmen, ich habe heute reingeguckt, eine Blu-ray war halt einfach mal 130 Euro bei Amazon, ne, gebraucht, so eine Sachen, und habe 30 Euro für 30 Filme bezahlt. Das ist einfach Krönung. Jetzt kaufe ich mir ein paar Hüllen so, hau die da drin, beschrifte die schick, druck mir Cover aus und dann ist gut, ey. Für 1 Euro überlege ich da ja nicht. Von daher, ey, Uwe Boll, bitte auch mal möglich nicht nur in Deutschland raushauen, weil anscheinend gibt's Fans.
Absolut, naja. Absolut.
So, aber damit können wir Barschel abbrechen.
So, und jetzt muss ich doch kurz aktiv in diese Tonspur eingreifen, diese alte Tonspur eigentlich, denn nicht mehr alles war ganz aktuell. Das ist ja kein Bullets and Fists Podcast hier, wir sind hier bei Action Kult und ich kann euch sagen, es geht bald wieder weiter. In einigen Wochen erscheint die nächste Uwe Boll-Besprechung hier auf dem Action Kult Podcast und bis dahin bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und wünschen euch eine verdammt gute Zeit. Macht's gut! Tschüss.